please follow Doublette 76 on Instagram, Facebook, or LinkedIn.
You cannot be serious! You cannot be serious! You cannot be serious!
Mein heutiger Gast ist Christoph Wieser aus Bayern. Herzlich willkommen.
Servus.
Christoph, die dich nicht kennen, wie würdest du dich vorstellen? Du bist nicht nur Tennistrainer, sondern bist viel mehr.
Ich würde mich tatsächlich inzwischen ein bisschen als Tennisunternehmer sogar schon vorstellen. Ich bin eigentlich in den letzten Jahren vom Tennistrainer zum Tennisschulinhaber geworden und werde jetzt also ein bisschen inzwischen gefühlt zum Tennisunternehmer mit diversen Projekten, die wir jetzt in den letzten Monaten gestartet haben oder die jetzt in den nächsten paar Monaten anstehen. Dementsprechend würde ich mich als Tennisunternehmer bezeichnen.
Über die Projekte sprechen wir gleich. Wie alt bist du und für welchen Verein bist du tätig und in welcher Region liegt das in Deutschland für die aus Hamburg, die sich nicht perfekt überall auskennen?
Also ich bin im Süden von Landshut tätig. Ich bin 28 Jahre alt. Landshut liegt ungefähr so eine Stunde von München weg. Das sollten dann wahrscheinlich die meisten kennen. Und ich arbeite als Tennistrainer oder wie mit der Tennisschule inzwischen arbeiten mit 5 Vereinen zusammen. Die Vereine wird wahrscheinlich keiner kennen. Ich nenne sie jetzt mal trotzdem. Das ist Bucher am Erlbach, Tiefenbach, Kumhausen, Altschwanhofen und Vilsheim. Die liegen alle in einem sehr geografisch engen Raum, also da kannst du zwischen den einem zum anderen Verein innerhalb von 5 Minuten fahren. Das heißt, das ist ein sehr eng umfasstes Gebiet und bin jetzt hauptberuflich als Tennistrainer seit circa 3 Jahren unterwegs, am Anfang fast alleine gestartet und inzwischen sind wir ein Team von 7 Trainern in Voll- und Teilzeitmischung und bauen da gerade so ein bisschen die Tenniszukunft der Region auf, würde ich sagen.
Super. Natürlich dann im Bayerischen Tennisverband organisiert, unterm Strich ja, die Vereine. Wir haben sicherlich hier 2 verschiedene Perspektiven. Also ich bin in der Großstadt aktiv. Wir haben bei vielen Vereinen im Moment Wartelisten. Das ist so ein bisschen der Status quo, ganz stark vereinfacht. Ich meine, auch in Berlin es so wahrgenommen zu haben. In der Peripherie fängt es dann an, weniger zu werden und da kommen dann auch Fragen auf, wie in der ländlichen Region, bitte um Verständnis für jeden Landshuter, der sich jetzt beleidigt fühlt, aber Großstädte sind für mich Hamburg, München, Berlin, Frankfurt, ganz stark vereinfacht, alles so um 1 Million Einwohner, 500.000 Einwohner rum und alles drunter ist jetzt Peripherie oder Land. Das ist eine unfaire Einteilung, aber damit wir einfach stark vereinfacht auch hier miteinander sprechen können, weil wir ja Handlungsempfehlungen geben möchten. Das ist das Ziel dieser Folge, weil du tolle Ideen hast, die du bereits umgesetzt hast. Und eventuell wird der ein oder andere Vereinsfunktionär oder Trainer oder meinetwegen auch Funktionär von regionalen Verbänden oder vom DTB die ein oder andere Idee dann aufgreifen und dann fortführen. Welche Projekte hast du bei dir oder welche Herausforderungen hattest du vor einiger Zeit, was dich dann veranlasst hat, die Projekte zu starten? Wo war das Problem?
Also das Problem auf dem Land ist ja größtenteils, dass man als Tennistrainer eigentlich zum einen hauptberuflich kaum langfristig auf dem Land tätig sein kann, weil du meistens nicht den richtig guten Zugang zu Hallenplätzen hast. Und dann ist es natürlich das nächste Thema, dass wenn du auf dem Land in einem Verein mit, sagen wir mal, 250 bis 350 Mitgliedern tätig bist, dass es oftmals dann auch vielleicht schon schwierig ist, nur in diesem einen Verein dir als Trainer Einkommen zu erarbeiten, das halt wirklich auch ausreicht, dass du halt irgendwie, sage ich mal, normal als Tennistrainer verdienen kannst und davon dann auch deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst und dass du dann in diesem Verein halt auch eben entsprechend die passenden Trainingsmöglichkeiten bieten kannst. Du hast natürlich immer das Thema, Das sind verschiedenen Altersklassen, viele Spieler sind, die jetzt dann vielleicht nicht zusammenpassen, oder hast du halt begrenzte Spieleranzahlen, sodass du halt dann oft einmal zwei wirklich starke Spieler hast, die dann aber halt nur an dem einen Tag ins Training kommen können, und dann hast du die restliche Mannschaft sind dann auch bloß vier Spieler, hast sechs Leute, sieben Leute, die dann eine Mannschaft bilden, die aber halt dann in einem Verein nicht gemeinsam trainieren können. Und das hat bei mir schon vor vielen, vielen Jahren angefangen, als ich noch nebenberuflich als Tennistrainer tätig war, jetzt über die letzten 11 Jahre fast, dass wir früh angefangen haben, die Vereine untereinander zu verbinden und dann auch die Tennistrainingsgruppen ein bisschen offener zu gestalten, damit halt jeder wirklich die Möglichkeit hat, entsprechend seiner Spielstärke und auch an den Tagen und zu den Uhrzeiten, wo er halt trainieren möchte, auch trainieren kann. Und das haben wir jetzt in diesem Jahr oder in den letzten paar Monaten in so eine Art Vereinskooperation gegossen, wie es im Fußball eigentlich schon seit Jahrzehnten üblich ist, dass Vereine Spielgemeinschaften und dann eben auch Trainingsgemeinschaften machen. Das ist bei uns die Together for Tennis. So also heißt die Kooperation, sind halt inzwischen unsere 5 Vereine. Und da wird halt nicht nur im Spielbetrieb miteinander kooperiert, wie es halt sonst so üblich ist im Tennis, und jeder trainiert im eigenen Verein, sondern wir kooperieren halt auch im Trainingsbetrieb, ohne dass die Kinder dann in 5 Vereinen Mitglieder sein müssen, was ja dann utopisch wäre vom finanziellen Aufwand für die Eltern. Aber die Kids können, wenn sie jetzt zum Beispiel, und das ist ein Riesenvorteil, haben wir jetzt gerade eben letzte Woche, die Woche wieder gehabt, wenn sich halt die Fußballtrainingszeiten ändern. Und in dem einen Verein habe ich halt U15-Training am Montag und Mittwoch, und dann ändert sich die Fußballtrainingszeit von Dienstag und Donnerstag auf Montag und Mittwoch. Und dann können die Jungs halt nicht mehr ins Tennistraining gehen. So, wenn ich jetzt als Trainer nur in dem einen Verein tätig wäre, dann hätte ich ein Problem. Die Spieler scheiden aus, sind wahrscheinlich erstmal 2, 3 Monate nicht mehr im Tennistraining, und dann hast du halt oft das Pech, dass die dann nicht mehr zurückkommen. Und wir haben halt jetzt durch die Kooperation die Möglichkeit, dass die Spieler halt auch im anderen Verein trainieren können. Das heißt, die Spieler schiebe ich jetzt auf eine andere Trainingszeit in einem anderen Ort, der 10 Minuten weg ist. Die Eltern sind happy, dass die Kinder weiter Tennis spielen können. Die Kinder sind happy, die Jugendlichen haben weiter Spaß am Tennis, können ins Training gehen. Und da sind die meisten, die ja wirklich Interesse am Training und am Tennistraining haben, dann auch bereit, mal ausnahmsweise für 2, 3 Monate, wenn sich dann eh im Herbst die Trainingszeit wieder ändert, dann mit dem Auto halt mal zum Training zu fahren. Davor konnten sie halt mit dem Radl hinfahren, aber es ist immer noch besser, als wenn ich dann aussetzen muss. Und das ist halt schon ein riesen Benefit für alle Vereine, dass eben die Kids nicht ein halbes Jahr aussetzen müssen, weil andere Sportart, anderes Hobby dazwischen kommt. Und wir wissen es alle, wenn ein Kind mal ein halbes Jahr weg ist, dann bleibt es meistens weg. Also dann verliert es die Lust, dann der Neuanfang wieder ist dann meistens schwer, weil die Mitspieler dann wieder besser geworden sind, dann macht es weniger Spaß. Und die Flexibilität, die wir jetzt da aufgebaut haben, die ist halt ein Riesenvorteil. Und auf dem Land halt wahrscheinlich, glaube ich, in Zukunft unabdingbar, dass die Vereine sich zusammentun. Vor allem die ganz kleinen Vereine, die halt nur irgendwie 2 Plätze haben oder 3. Da wird es in meinen Augen keine andere Wahl geben, als dass die anfangen zu kooperieren.
Und da von der Anzahl gibt es wahrscheinlich relativ viele Vereine in ganz Deutschland, nicht nur in Bayern. Wie
Ja.
viele Plätze habt ihr, damit wir ein Bild vor Augen haben, die 5 Vereine? Kannst du das so ungefähr beschreiben? Also sind das alles so zwei, drei Feldanlagen oder wie viele?
Wir haben 2 Vereine mit 2 Plätzen, einen Verein mit 3, einen mit 4, einen mit 5. Also es ist
Alles
bunt
klar.
gemischt. Den mit 5 Plätzen würde ich schon unter die mittelgroßen Vereine zählen, zumindest jetzt in unserem Umkreis.
Ja.
Gibt es noch in Landshut ein paar Vereine, die dann halt so in Richtung 10 Plätze gehen. Also der größere Verein ist jetzt bei uns so zwischendrin, würde ich mal sagen.
Und da gibt es
Ja.
sicherlich einige Herausforderungen. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute da sehr stolz auf ihren Verein sind, auf ihre Vereinsfarben und auch jahrzehntelang natürlich gepredigt wurde, du bist hier Mitglied bei Verein A. Und vielleicht gibt es sogar Konkurrenzkampf oder Lokalderbys zwischen B und C. Und dann kann ich mir vorstellen, gibt es Trainer, die sagen, das ist aber mein Kind, ich habe den doch hochgebracht, wieso soll der denn jetzt bei Verein D auf einmal trainieren? Erzähl mal frank und frei heraus, wo sind da die Herausforderungen?
Die Herausforderungen liegen tatsächlich nicht bei den Eltern, wie du es jetzt vermutet hast, weil die Eltern und die Spieler und die Trainer auch, gut, wir betreuen ja alle Vereine, das heißt, da gibt es jetzt schon mal kein Problem, dass ein Trainer sagt, das ist ja eigentlich mein Spieler, der trainiert jetzt im anderen Verein und spielt in der Spielgemeinschaft für einen anderen Verein, das Problem haben wir nicht. die Eltern sind auch meistens happy, wenn wir durch die Spielgemeinschaften, die Trainingsgemeinschaften einfach mehr Möglichkeiten bieten können, dass die Kids trainieren und spielen können. Das Problem war tatsächlich über die lange Zeit hinweg, ich würde jetzt mal sagen, so vor 3 Jahren noch, war eher das Problem, dass man die Vereine gemeinsam an den Tisch bekommt, dass die sich öffnen, dass die Bereitschaft zeigen, miteinander zusammenzuarbeiten, weil da oft dann diese Inselbildung des eigenen Vereins ist, da soll keiner rein, da soll keiner raus, jeder hat Angst davor, Spieler zu verlieren. Und ich glaube, wenn wir als Tennisschule jetzt nicht die, sage ich mal, Verhandlungsmacht gehabt hätten, die wir jetzt uns aufgebaut haben, dadurch, dass wir eben für alle Vereine Training anbieten können und einfach ein breites Trainerspektrum haben und eigentlich so gut wie alle Wünsche einigermaßen gut erfüllen können, ohne diese Verhandlungsmacht wäre es wahrscheinlich auch schwierig gewesen, die Vereine da an einen Tisch zu bekommen und zu sagen, wir bilden jetzt Spielgemeinschaften untereinander. Wir haben, glaube ich, heuer zwischen den 5 Vereinen 5, 6, 7 Spielgemeinschaften im Jugendbereich gebildet. Da sind Mannschaften zustande gekommen, wo wahrscheinlich am Ende hätten, wenn wir das nicht gemacht hätten, 15 Jugendliche und Kinder keine Punktspiele machen können heuer, wenn jeder Verein auf sich selbst beharrt hätte. Und das geht halt Hand in Hand. Die Vereine sehen jetzt inzwischen über die Jahre hinweg den Vorteil, den das bietet. Und da sind jetzt alle bereit, miteinander zu sprechen und das Projekt halt auch weiter zu tragen. Es ist mit Sicherheit noch ein weiter Weg, bis alle Details dann irgendwann geklärt werden und es muss sich ja weiterentwickeln. Der Start ist jetzt ganz gut verlaufen. Wir haben natürlich Probleme gehabt. Manche Spielgemeinschaften haben gut funktioniert, andere eher nicht so gut. Dann, wie es überall so ist, das organisatorische Anmeldungen, die nicht eingehalten wurden von Eltern und Spielern, die dann irgendwie sich angemeldet haben, sagen, sie spielen alle Punktspiele und haben dann nur 2 gespielt, immer wieder abgesagt. Das sind alles Sachen, die muss man dann natürlich weiterentwickeln, weil du kannst natürlich dann eine Spielgemeinschaft nicht bilden, wenn du auf einmal dann 2 feste Zusagen hast, die dann wegfallen. Da muss man dann in Zukunft klare Anmeldungen machen, verbindliche Anmeldungen machen. Aber das sind alles Sachen, die sich über die Zeit entwickeln. Der Grundstein ist, glaube ich, das Wichtige, dass alle an einem Strang ziehen, dass jeder sagt, okay, das bringt jedem Verein was, weil am Ende jeder Verein profitiert. Wenn jetzt der eine Spieler mal in dem einen Jahr in der Mannschaft im anderen Verein spielt, dafür spielt vielleicht in der anderen Altersklasse von dem Verein, wo der U15-Spieler weggeht, aber der U12-Spieler dann wieder zurück in den Verein, wo der U15-Spieler weggegangen ist. Und letzten Endes, glaube ich, haben halt alle Vereine bei uns verstanden, worum es geht. Und das ist halt einfach die Förderung der Jugend und dass alle Jugendlichen und Kinder den Sport machen können, den wir so sehr lieben. Und was danach kommt, das wird dann alles einfach durch dieses große Ziel ein bisschen fast überschattet. Da springt man dann einmal über den eigenen Schatten als Verein und sagt, unser Ziel ist die Jugend- und Sportförderung als Sportverein. Also können wir dann auch irgendwo mal ein bisschen zurückstecken.
Bevor wir gleich vielleicht über 1, 2 Zahlen sprechen und konkrete Projekte, ich habe ja mitbekommen, dass du eine Traglufthalle unter anderem da jetzt dabei bist zu bauen, hätte ich fast gesagt, zu beschaffen, viel besser formuliert. Da sprechen wir gleich drüber, keine Sorge. Und dann sprechen wir über deine Crowdfunding-Aktion natürlich noch, die in dem Kontext wahrscheinlich auch steht. Und dann würde mich aber auch natürlich gleich noch interessieren, Zahlen, Daten, Fakten, also im Juli 26, ja, Preise steigen, aber was kostet eine Trainerstunde bei euch? Was kostet eine Mitgliedschaft? Einfach mal, um da auch einen Indikator zu geben, wenn du da vielleicht gleich 1, 2 Zahlen droppen könntest, wäre das sehr, sehr hilfreich oder roundabout, zumindest die Zahlen nennst, weil es ja auch eben oftmals heißt, Tennis sei ein sehr teurer Sport. Ich sehe das auch so, also kannst halt eben nicht für 5 Euro im Monat Tennis spielen. Das ist einfach nicht möglich bei dem Materialaufwand und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja eben ewig die Diskussion, wie viel sollte ein Trainer verdienen? Pro Stunde soll er fest angestellt werden. Da geht so ein bisschen der Trend hin. In Hamburg auf jeden Fall, dass viele Trainer fest angestellt werden. In dem konkreten Fall muss man ja sagen, wäre das gar nicht möglich, jemanden jetzt bei einem Verein einzustellen, der dann für 4 andere Vereine, also das Konstrukt kriege ich in meinem Kopf jetzt nicht zusammen. Das heißt, da reden wir schon von Unternehmertum, so wie du es ja lebst. Ja. Und ich bin ja selber Unternehmer seit 2004. No risk, no fun. Also zum Unternehmertum zählt eben auch Risiko. Und die Risikobereitschaft muss natürlich auch gegeben sein. Also, der Reihe nach. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was zu den Eckdaten, Zahlen, Umsatz pro Stunde, was kostet eine Stunde, wenn ich sage, ey, ich möchte, Christoph, ich möchte bei einem dieser Vereine Jugendtraining haben, was kostet das Jugendtraining? Wenn du ein paar Zahlen droppen könntest, wäre das hilfreich, glaube ich.
Ja, also wir haben letztes Jahr tatsächlich oder jetzt im Wechsel auf diese Sommersaison unsere Preise extrem angezogen, aus dem einfachen Grund, dass ich dieses Frühjahr oder jetzt in diesem Sommer den ersten Vollzeittrainer bei mir angestellt habe und dann die Kalkulation natürlich ein bisschen anders aussieht. Und seitdem haben wir, kann ich offen sagen, bei uns Sommertrainingsblock kostet 199 €. Man kann das auch, und da haben wir eben jetzt auch ein bisschen an den Zahlungsoptionen gearbeitet und in Zukunft soll sich das auch nochmal ein bisschen ändern. Bei uns gab es jetzt 3 Zahlungsvarianten, je nachdem, wie die Leute das machen wollten, konntest du halt vorab die Pauschale gleich zahlen, du konntest das quasi auf 2 Raten aufteilen oder du konntest das auf 6 Monatsraten aufteilen. Und da ist ja gleich wieder vielleicht auch ganz spannend für andere Trainer. Viele Leute haben sich oder einige haben sich dazu entschieden, auf 2 Raten oder auf 6 Raten aufzuteilen. Für uns als Tennisschule war das natürlich ein Riesenvorteil in dem Sinne, dass die Ratenzahlungen am Ende für uns mehr Umsatz bedeuten, weil dann der Preis gestiegen ist. Das heißt, wenn jetzt jemand gesagt hat, er möchte es auf 2 Raten aufteilen, dann waren das 2 Raten auch 109 €. Und für den Kunden ist es natürlich praktisch, wenn er sagt, ich möchte jetzt nicht eine große Zahlung haben. Für uns als Tennisschule, klar, wir bekommen dann Teil des Geldes erst wieder später, aber es hat halt für beide Seiten einen Vorteil und wir konnten dadurch also ein bisschen unseren Umsatz erhöhen und haben halt den Kunden einfach mehr Möglichkeiten geboten. Das sehe ich jetzt bei wenig anderen Tennisschulen, dass die sich über sowas Gedanken machen. Mein grundsätzlicher Wunsch wäre eigentlich, dass wir als Tennisschulen oder dass eigentlich so gut wie jede Tennisschule paar machen das schon irgendwann zum Fitnessstudio werden und einfach per Abo abbuchen, weil dann habe ich einfach diesen ganzen Rechnungsstellungswahnsinn nimmer. Wenn ich jetzt zu Saisonbeginn dann 250 bis 300 Rechnungen schreiben muss, da sitze ich mal eine Zeit lang da, was bringt mir am Ende nichts. Wenn ich das in Zukunft per Lastschrift abbuchen lasse monatlich, dann habe ich einen monatlichen Geldeingang, kann dann als Tennisschulinhaber einfach besser kalkulieren, weil ich weiß, was jeden Monat reingeht. Habe ich fixe Kündigungsfristen bei den Kunden, dann ist das ja irgendwann kein Thema mehr, wenn jemand irgendwie sagt, okay, jetzt habe ich 2 Monate gespielt, mir macht es überhaupt keinen Spaß mehr. Dann steht da einfach feste Kündigungsfrist, die vorherein einfach klar ist, wie am Fitnessstudio auch. Das wäre so mein Wunsch eigentlich, in die Richtung sich irgendwie bei uns auch weiterentwickeln soll, weil es dann für alle halt einfacher ist. Ich habe feste Kündigungsfristen, ich weiß, was ich monatlich zahlen muss, wenn ich so und so viel Training möchte. Und dann ist das Thema gegessen. Und Thema Einzeltraining oder jetzt separat gebuchte Stunden haben wir dieses Jahr auch die Preise angehoben und sind jetzt insoweit in die Richtung gegangen, dass eine einzelne Stunde bei uns relativ teuer ist und dass es dann, je nachdem welches Paket der Spieler bucht, günstiger wird. Also kann dann eine 510er Karte buchen und ich habe dann auch bewusst den Preis für eine einzelne Stunde wirklich um 10 € pro Stunde teurer gemacht, als wenn jemand 10er Paket bucht. Weil das auch für uns als Trainerteam oder für mich als Trainer irgendwo nervig war, wenn jemand ständig irgendwo eine Stunde gebucht hat, dann wieder 2 Wochen Pause und dann, wie schaut's denn aus, hast wieder Lust, hast du Zeit, mir eine Trainerstunde zu geben? Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen zumindest das Commitment von den Spielern 5 Stunden zu machen. Und wenn der Spieler nicht committed ist, 5 Stunden zu machen, dann muss er halt bereit sein, dann mehr zu zahlen. Hat sich auch gelohnt. Weil wir zum einen halt bei den Spielern deutlich besseren Fortschritt erkennen, wenn die oder 5er oder 10er Karte kaufen. Vorab natürlich, also die Rechnung ist vor dem Trainingsbeginn zu zahlen, das heißt, dann ist ein Commitment vorhanden und die Spielentwicklung ist natürlich besser. Ich kann als Trainer halt viel leichter einfach Training planen und über die Zeit lang dann mit dem Spieler arbeiten und muss mir dann auch keine Gedanken machen als Trainer über, wann bucht er die nächste Stunde, muss ich jetzt mal nach dem Training dann wieder fragen, hast du Lust, nächste Woche wieder Training zu machen, sondern das dann einfach klipp und klar, dann, wenn der Block vorbei ist, dann kann der Spieler entweder sagen, okay, ich buche die nächste 5er oder 10er Karte und weiter geht's. Das glaube ich ist auch die Zukunft, dass man und dass man das dann vielleicht sogar auch digital buchbar macht. Das können wir, habe ich jetzt noch nicht bei uns.
Da kann ich dich beruhigen, da gibt es einige Apps, die auch diese ganze Backoffice-Geschichte mit den Rechnungsstellungen macht. Ich nenne jetzt bewusst keine Software, kann ich dir nach der Aufnahme mal ein, zwei nennen, wo du mal raufgucken kannst, die von Vereinen dann in der Regel natürlich beschafft werden. Ob die dann genau für deine unternehmerischen Zwecke zielführend sind, kann ich nicht final beurteilen, aber Platzbuchung, Trainingsbuchung geht alles und auch Rechnungsstellung über Apps, die das anbieten mittlerweile. Ja. Sag mal, lass uns mal ganz kurz aufs nächste Thema kommen, hier zum Thema Crowdfunding, weil das ist ja ganz spannend, da hast du schon ganz viel Geld eingesammelt. Warum, was machst du da, wofür Crowdfunding? Und den Link packe ich natürlich in die Shownotes, ist ja vollkommen klar. Aber erzähl mal, was hat es da auf sich? Was machst du da?
Also wir hätten ja grundsätzlich den Weg gehen können, die Traglufthalle komplett aus Eigenkapital und Fremdkapital zu bezahlen zu können. Ich habe aber irgendwann gesagt, wir wollen zusätzlich einfach mal das Thema Crowdfunding ausprobieren, um einerseits das Projekt finanziell nochmal auf ein anderes Standbein zu stellen und auch um in dem Falle anderen Tennisschulen zu zeigen, was man auch als Inhaber einer Tennisschule oder auch als Trainer vielleicht bewegen kann, welche Möglichkeiten man hat, wie man sich finanziell anders aufstellt. Weil es ist ja doch dann, wenn ich jetzt in unserem Fall kaufen, wir als Tennisschule, kaufe ich die Traglufthalle.
Was kostet das heißt, denn eine Traglufthalle?
Also bei den günstigsten Modellen bist du wahrscheinlich Gesamtinvestitionskosten irgendwo bei, wenn du es super günstig hinbekommst, 200.000. Es gibt Premium-Varianten, da bist du bei 350. Wir sind irgendwo in der Mitte drin. Wir werden irgendwas zwischen 200 und 250 am Ende in das Projekt investieren und investieren halt Eigenkapital, Fremdkapital und entsprechendes Crowdfunding mit dazu. Und ja, wir wollen unsere Trainingskostenpreise einfach stabil halten. Wir wollen jetzt nicht wieder äquivalent, wenn ich jetzt sage, der Sommertrainingsblock hat ungefähr 3 Monate, Winter sind dann 6. Wir wollen da jetzt nicht im Winter dann über 400 Euro hinausgehen und haben ja gesagt, okay, machen wir das Crowdfunding, kann sich jeder ein paar Prämien erwerben, können Firmen als Partner und Sponsoren bei uns in der Halle und allgemein bei uns als Tennisschule mit einsteigen. Und dann sind wir halt auch in der Lage, zum einen die Hallenabos zu einem akzeptablen Preis anzubieten und halt auch die Trainingskosten auf dem Preis zu halten, auf dem wir sind. Oder sogar, wenn unser Sponsoren- und Partnerkonzept dann über die nächsten Jahre wächst, das wäre mein großer Wunsch, dass wir die Trainingskosten wieder senken können. Weil du hast ja vorher schon gesagt, Tennis ist nicht der günstigste Sport. Ich bin der Meinung, dass es nicht so teuer sein muss, wie es aktuell ist, vor allem für den Jugendbereich. Und ich glaube, dass da der einzige Weg ist, dass man eben durch solche Ideen und Projekte wie Crowdfunding oder halt auch die breitere Aufstellung vom Geschäftsmodell einer Tennisschule das ganze Geschäftsmodell ändern kann, so dass man das Tennistraining vielleicht auch wieder zu günstigeren Preisen anbieten kann in Zukunft.
Mhm. Und über welche Summen reden wir denn da? Und was habe ich davon, wenn ich jetzt bei diesem Crowdfunding mitmache? Also was ist so dein größtes Argument gegenüber Leuten, die... Also ist es eine Wohltat für die Region oder was ist
das? Also ja, zum Teil ist es natürlich, aber wenn jetzt jemand als Tennisspieler in der Region unterwegs ist, ist es auch ein bisschen Unterstützung des Projekts und natürlich auch für einen selber sagen, okay, ich habe mich da an dem Projekt beteiligt. Das ist ein bisschen natürlich auch eine emotionale Geschichte. Wir wollen am Ende, wir haben ein sehr, sehr hohes Ziel uns gesetzt. Wir wollen 43.333 Euro einsammeln, sind jetzt aktuell bei 30% von der Summe und es läuft bis 7.8. Es ist eine sehr hohe Summe. Die Crowdfunding-Leute haben mir sogar empfohlen, auf 50.000 Ziel zu gehen. Das war mir dann ein bisschen zu heikel. Ich finde, die Summe, die wir jetzt anpeilen, ist auch schon hoch. Und da wir ja Unternehmen sind, können wir ja keine Spendenquittungen ausstellen im Crowdfunding. Das heißt, wenn sich jemand beteiligt, und das war mir halt brutal wichtig, dann sollen die Leute zwar natürlich Geld spenden geben können, bekommen wir natürlich keine Spendenquittung, ist dann quasi eine Schenkung, aber mir war es wichtig, dass da halt viele Prämien mit dabei sind, die man dann erwerben kann, die zum einen natürlich im Gegenwert, aber auch ein bisschen einen emotionalen Gegenwert haben. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel ein Tennishandtuch mit unserem Logo mit drauf. Da gibt es jetzt im Moment nur 20 Stück. Sollte es jetzt nochmal mords ausverkauft werden, werden wir das vielleicht nochmal Erhöhen die Anzahl der Handtücher, kostet jetzt eins deutlich mehr, als so ein Handtuch normalerweise kosten würde. Kostet jetzt 1,45 Euro, mal so als Beispiel. Und das können sich die Leute halt dann kaufen. Das hat dann ja diesen emotionalen Anker. Ich habe mit diesem Handtuch das Traglufthallenprojekt mitfinanziert und habe halt die Tennisschule unterstützt und habe halt das möglich gemacht, dass hier in der Region eben langfristiger Tennisschule sesshaft wird, sich hier vor Ort langfristig an die Vereine bindet, und das spielt halt alles ineinander. Klar, kann jetzt da kein Handtuch für 20 Euro verkaufen, Crowdfunding, weil dann verdiene ich als Tennisschule am Crowdfunding nichts. Da muss schon auch dann was hängen bleiben. Es gibt verschiedenste weitere Prämien, vor allem dann auch für Firmen. Haben wir jetzt zum Beispiel so Schaumstoffbanden, die wir in der Halle aufstellen, oder das Namensrecht für die zwei Hallenplätze. Da haben wir jetzt eins auch wahrscheinlich schon wegbekommen. Das sind halt dann Prämien im Bereich von 1.500 bis 2.500 Euro. Wir wollen jetzt in 27 LK-Turnierserie starten. Da suchen wir zum Beispiel jetzt einen Hauptsponsor für unsere LK-Turnierserie. Das sind alles so Prämien, wo wir halt Privatpersonen, die spenden oder in Anführungszeichen beteiligen sich damit am Prämienkauf, gibt es noch diverse weitere, meistens so im Bereich von 50 bis 150 Euro. Und ein paar haben natürlich jetzt auch Hallenguthaben vorab schon erworben, da haben wir auch ein paar drin gehabt. Das waren dann halt größere Beteiligungen und halt die Firmen, die dann irgendwie so ab 1.000 Euro aufwärts sich beteiligen am Crowdfunding.
Spannend, spannend. Zwei Plätze sind das am Ende, richtig?
Genau, zwei Plätze werden es.
Und ihr bleibt auf Asche oder ändert ihr den Belag?
Wir haben von Haus aus keine Asche in dem Verein, wo wir die Halle bauen. Okay. Das wird in Buch am Erlbach gebaut. Und die haben vor einigen Jahren auf Allwetterplätze umgestellt.
Ah, okay.
Also diese Art Tartanplätze mit Granulat obendrauf. Ja. Ist insofern ganz praktisch für eine Traglufthalle, weil du nicht das Thema hast, gut, die modernen Traglufthallen haben das Problem nicht mehr so, aber früher war es ja oft so, wenn du Sand, Traglufthalle drüber, dann hast du ja gefühlt so ein bisschen ein tropisches Klima manchmal in so Traglufthallen gehabt, je nach Hersteller, je nach Hallenprodukt. Das ist halt bei den Tartanplätzen oder bei den Allwetterplätzen, besser gesagt, nicht der Fall, weil du halt keine Bewässerung brauchst im Winter.
Spannend.
Das heißt, spannend. Raumklima ist deutlich angenehmer. Aber wenn viele die Allwetterplätze nicht so geil finden, ich persönlich bin immer der Meinung, wenn jemand die ganze Zeit drüber moosert, muss halt öfter drauf spielen und sich an den Belag anpassen. Aber wir sind eigentlich ganz happy, dass wir das auf den Plätzen bauen, weil es halt einfach dann auch angenehmer ist, drin zu spielen.
Vor allen Dingen, was die Leute ja nicht wissen, also wir haben bei uns eine Teppichhalle, wir haben uns noch eine Blase, wir überlegen sogar eine dritte Blase noch anzuschaffen. Jetzt, deswegen kenne ich das Thema auch ein bisschen und bin da ganz, ganz hellhörig. Und in dem wollen wir dann wahrscheinlich Hardcourt verlegen. Ja, okay. Das nur so am Rande. Einfach, weil wir auch viele Leistungsspieler haben, die dann auf hohem Niveau, teilweise internationalem Niveau spielen und die im Winter auch auf Hardcourt dann trainieren wollen. Weil Teppich ist vorbei, die Zeit. Das verstehen viele ältere Mitglieder nicht, aber ist so. Ich spiele gerne auf Teppich, keine Sorge, wenn der Schwingboden da weich ist, dann geht das noch in meinem Alter. Aber ansonsten merke ich meine Knochen auch schon extrem, wenn ich auf richtig knallharten Betonboden spiele, wo Nadelfilz oben drauf ist. Aber die Leute müssen halt wissen, dass auf normalen Sandplätzen, wenn man eine Blase raufsetzt, die Plätze im Sommer halt einfach beschissen sind, auf Deutsch gesagt. Die kriegst du gar nicht so recht zurechtgeführt. Die normalen Tennisplätze sind nicht dafür gemacht, dass man 11 Monate im Jahr drauf spielt. Da kannst du vorbereiten, nachbereiten, die gehen irgendwann kaputt. Auch mit Bewässerung in der Halle und in der Blase ist alles irre kompliziert. Da muss man sehr oder einen sehr, sehr, sehr hohen Personaleinsatz dort gewährleisten. Dann kriegt man die natürlich immer schön gemacht noch, aber das ist eigentlich nicht zu rechtfertigen. Und das muss man auch wiederum in die Preise dann mit reinbeziehen. Ne? Okay, habe ich verstanden. Das ist spannend. Ich glaube, das ist eine Inspiration für viele Vereine. Es geht um Kooperation. Ich erlebe das hier auch im Kleinen. Ich könnte jetzt ganz viele Beispiele nennen, wo Vereine auch am Struggeln sind. Wie kann ich die Jugendmannschaft melden? Wir verlieren die Mitglieder. Ihr nehmt uns die ganzen Mitglieder, Kinder weg. Ich habe keine U18 mehr. Ich habe keine U12 mehr. Und das ist ja das, worum es uns beiden geht. Wo wir beide sagen, wir wollen dafür sorgen oder mithelfen, du viel mehr als ich, dass Kinder und Jugendliche Sport treiben. Punkt. So, das ist erstmal ne, das Ansinnen und ich glaube, die Botschaft ist klar rübergekommen. Kooperation ist die Überschrift. Vereine, redet miteinander, tauscht euch aus und redet mit den Nachbarn natürlich, mit denen, die um die Ecke sind und tauscht euch einfach mal aus. Wo drückt bei euch der Schuh? Und ja, man kann sich ja bis auf die Unterhose ausziehen. Man muss ja jetzt nicht komplett nackt ausziehen. Aber am Ende, wenn man offen sich über solche Dinge austauscht, auch über die Beschaffung von solchen hohen Investitionen, Traglufthallen, Flutlichtanlagen, Allwetterkorts. Ich kenne auch Vereine, die furchtbar auf die Nase gefallen sind, weil sie, warum auch immer, schlechte Qualität bekommen haben bei den Plätzen. Das ist natürlich eine Katastrophe für so einen Verein, weil die Mitglieder sind unzufrieden, der Vorstand ist unzufrieden, rechtfertigt sich. Also die zwei, drei armen Schlucker, die dann die Entscheidung getroffen haben, das Licht ist doof in der Halle, das kennen wir alles. Das sind dann immer fünfstellige, sechsstellige Beträge. Insofern tauscht euch aus und auch, ich glaube, Qualität ist eben auch nicht unwichtig. Man sollte vielleicht nicht immer das Günstigste holen, aber da muss man eben viel, viel Zeit investieren, glaube ich, in die Beschaffungsanalyse, wie wir Kaufleute sagen. Denn um das Ganze hier abzurunden, Christoph, wir sind hier bei Wünsch dir was. Welchen Wunsch hast du, welche Handlungsempfehlung hast du für den DTB, für den Bayerischen Tennisverband, für den Hamburger Tennisverband, für die Vereine, für den Trainerberuf vielleicht auch, für die Mitglieder, die Kunden, wie du sie nennst. Was möchtest du, was soll sich ändern? Deine Botschaft an die Tennisspieler.
Also mein klarer Wunsch wäre eigentlich, dass sich das Bild vom Tennistrainer und der Tennisschule endlich ändert, dass wir nicht nur irgendwie so ein kleiner Dienstleister im Verein sind, der da mal ab und zu ein paar Stunden gibt, sondern dass das Ganze einfach unternehmerischer wird und dass das auch von den Verbänden in den Ausbildungen einfach gefördert wird, dass die Trainer unternehmerisch ausgebildet werden und nicht aus der Ausbildung rausgehen und sagen, ja, ich mache mal 2-3 Stunden die Woche. Es werden bei uns in Bayern zum Beispiel brutal viele Trainer auf den Markt geworfen. Es gibt so viele C-Trainer, die aber alle, da hat keiner Bock, das hauptberuflich zu machen. Und ich glaube einfach auch, weil die Perspektive und auch die Kommunikation fehlt, was man alles als hauptberuflicher Tennistrainer oder dann vielleicht als Team, wenn man sagt, man schließt sich mit einem anderen Trainer zusammen, macht es zu zweit oder zu dritt und gründet so eine kleine Tennisschule, was da alles machbar ist und wie man das auch finanziell stabil von Beginn an aufbauen kann. Und das muss einfach in den Ausbildungen schon fest mit verankert sein, dass sich überhaupt mehr junge Leute dazu entscheiden, diesen Beruf anzugehen, weil sonst haben wir einfach ein Riesenproblem. Man sieht das auch bei uns in der Region. Es gibt kaum junge Trainer, die das wirklich hauptberuflich machen. Bin ich einer der wenigen und schon gar keine, die dann eine Tennisschule aufbauen im jungen Alter. Und da muss einfach was passieren. Da müssen Beratungsleistungen mit den Verbänden gemeinsam angedacht werden oder angeboten werden. Oder die Verbände müssen das selber machen. Die Trainer in der Ausbildung schon dabei zu unterstützen, ihnen Handlungsempfehlungen zu geben, wie sie auf Vereine zugehen, wie sie so Kooperationen jetzt wie wir zum Beispiel machen können. Da müssen vielleicht auch Möglichkeiten her, dass Tennisschulen mit dem Verband zusammenarbeiten und sagen, ja, wir würden hauptberufliche Trainer bei uns einstellen. Oder auch duale Studiengänge im Tennis. Warum sollte eine Tennisschule nicht einen dualen Studenten haben? Da gibt es auch Tennisschulen, ich glaube im Raum Mainz macht es eine super, die einfach duales Studium anbieten. Da kann der Student dann Sportmanagement, BWL studieren, macht 20 Stunden Tennistraining die Woche. Das ist ja für die Tennisschule perfekt. Weil dann hast du genau die Zeiten abgedeckt, die du brauchst. Als Tennisschule ist oft schwierig, einen Vollzeit anzustellen, weil du natürlich dann 35 Stunden die Woche den Trainer beschäftigen musst. Aber da gibt es so viele Möglichkeiten, die man machen muss. Und da muss man einfach anfangen, von Verbandsseite ein bisschen außerhalb der Norm zu denken. Weil das, was in den letzten 10 Jahren, wie es in den letzten 10 Jahren gemacht wurde, hat scheinbar ja nicht funktioniert, mehr Tennisschulen und Vollzeittrainer auf den Markt zu bringen. Also muss man anfangen, sich zu überlegen, wie man das hinbekommt, dass mehr Trainer die Möglichkeit haben, das hauptberuflich zu machen. Hängt da, glaube ich, viel an mit der fachlichen Ausbildung zusammen. Wie kann ich ein Training organisieren, indem ich möglichst viele Spieler mit integrieren kann? Wir sind zum Beispiel oft mit 2 Trainern gleichzeitig auf dem Platz. was uns dann ermöglicht, dass wir die Trainingsgruppen während der Saison flexibler gestalten, dass wir neue Spieler während der Saison aufnehmen können, was ja oft auch schwierig ist bei vielen Tennisschulen. Da glaube ich, muss mehr unternehmerisch gedacht werden. Wie baue ich eine Tennisschule, wie baue ich ein Tennistrainergeschäft so auf, dass es am Ende wirtschaftlich von Beginn an, sagen wir mal, zumindest nach dem ersten Jahr oder nach dem zweiten Jahr, klar, eine Startphase gibt es immer, Selbstständiger, die nicht so einfach ist, aber dass da zumindest schnell tragfähig wird.
In der Regel sind die Mitglieder, ich denke mal noch einen Schritt weiter in dem Kontext, oftmals nicht bereit, für Verwaltungstätigkeiten Geld zu bezahlen. Nennen wir das Kind beim Namen. Trainer werden bombardiert. Vielleicht ist das für dich jetzt, das passt es für dich nicht, sondern eher für Verein, für einen einzelnen Verein. Korrigiere mich gerne, wenn ich was Falsches sage. Die werden bombardiert mit WhatsApp-Nachrichten, mit Anrufen. Mein Kind hier, mein Kind da, hat da Turnier gespielt, Punktspielbetreuung, Aufstellung der Mannschaft, Trainingspläne erstellen, was ja auch sehr zeitintensiv ist. Das sind ja alles Leistungen, die man erbringt, wo man eine Gegenleistung, also Geld, erwarten könnte. Man muss es ja entweder intelligent einpreisen, aber man sagt sich ja auch nicht, okay, ich mache nochmal 15 Stunden umsonst extra. Also das ist immer das, was ich so den, in der Regel sind es ja Eltern, als Gegenfrage so stellen würde. Würdest du auch jede Woche 10 Wochen umsonst arbeiten? Und ich glaube, wenn die meisten ehrlich darauf antworten, würden sie sagen, nee, eigentlich nicht. Eigentlich würde ich das gerne vergütet bekommen. Mal eine Stunde hier extra, mal eine Meile extra, ja klar. Natürlich schaue ich beim Punktspiel vorbei. Natürlich mache ich die Aufstellung. Da brauche ich keine halbe Stunde für, ja. Aber es gibt so ein paar Dinge, die kosten Geld. Wie würdest du das sehen, das Thema, oder welche Empfehlung würdest du da geben gegenüber Vereinstrainern jetzt vielleicht, oder naja, bei Tennisschulenbetreibern ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, das ist ein Wirtschaftsbetrieb, da kannst du es nochmal anders machen auch, oder da musst du es, glaube ich, auch anders einpreisen, aber so eine Punktspielbetreuung, ja, ich kriege von vielen Eltern die Rückmeldung, ja, unsere Trainer fahren nicht mit zu den Punktspielen, dann denkst du, naja, also die haben am Wochenende auch vielleicht was Besseres zu tun oder auch in der Woche abends müssen sie Geld verdienen.
Ja.
Und ansonsten sind das eben 6 mal x Euro pro Stunde. So, entweder ihr zahlt das als Eltern, aber warum soll der Verein das bezahlen? Oder die Mitglieder, die anderen Mitglieder. Da ist gar kein Verständnis vorhanden bei den meisten.
Ich glaube, weil es einfach den Leuten nicht so klar ist. Und ich glaube, da ist das Problem, dass wir oder viele Tennistrainer sich in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt einfach in dem Zusammenhang unter Wert verkauft haben und das vielleicht auch nicht in der Form kommuniziert haben, was denn alles mit dabei ist beim Tennistrainer. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, Thema Kommunikation von der Trainerseite, dass man den Leuten mal mitteilt und sagt, was ist denn unser Job eigentlich? Die Leute sehen das ja nicht, was wir alles abseits machen. Klar, da schreibt mir einer WhatsApp, aber dass der dann weiß, dass auch 20 in der gleichen Woche WhatsApp geschrieben haben und irgendwelche, ja, oft auch banalen Fragen gestellt haben, die auf der Website auch beantwortet sind. Ich glaube, dass das ist das Thema vom Außenbild vom Trainer. Der Trainer muss den Leuten kommunizieren und sei es über Social Media oder sei es über Newsletter oder was auch immer, was er alles macht und was für einen Wert er auch für einen Verein hat. Und dann, glaube ich, ist es den Leuten auch bewusst, was der Trainer alles an Arbeit leistet. Wenn der 30 Stunden die Woche auf dem Platz steht, nehmen wir jetzt mal 5 Tage die Woche, 6 Stunden, dann hat er trotzdem eine 45-Stunden-Woche meistens. Ja, und aber die Leute sehen das halt nicht. Ja, und dann sagen die natürlich, das Thema hatten wir auch schon, warum muss jetzt die Stunde, wenn ich jetzt ein Großgruppentraining mache, dann rechnen die das durch. Erwachsenen, zum Beispiel Erwachsenenanfänger, dieses Fast Learning Konzept, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Einsteigerkurs im Erwachsenenbereich mit 8 Leuten mache, auf 2 Plätzen, dann habe ich als Trainer teilweise einen Stundensatz von 100 Euro runtergerechnet. Dann rechnen sich die Leute das aus. Ah, okay, warum hat jetzt der Trainer einen 100 Euro Stundensatz? Und das muss man dann natürlich irgendwo klar kommunizieren, dass man sagt, ja, okay, das Ganze ist natürlich eine Mischkalkulation. Es müssen auch andere Bereiche des Trainerjobs finanziell mit abgedeckt werden. Und man muss es, glaube ich, auch nicht nur den Spielern, den Eltern deutlich kommunizieren, was man alles leistet, sondern auch den Vereinen das auch mit kommunizieren, dass man sagt, ja, okay, schaut mal her, ohne uns gäbe es wahrscheinlich auch gar keine Spielgemeinschaften, weil die Vereine einzeln ja gar nicht wissen, welche Spieler sind spielfähig, wer fragt denn die Spieler die ganze Zeit. Ja, es sind natürlich die Trainer, Und ich glaube, auch da muss der Trainer seinen eigenen Wert kommunizieren. Ganz klar kommunizieren, weil wer sich in dem Falle weiter unter Wert verkauft und den Leuten nicht sagt, was er alles leistet, der wird ein Problem haben, weil es keiner von sich aus nachfragt oder sieht, was du zu Hause alles machst organisatorisch.
Ja. Und weil ihr es wert seid, verdammt nochmal. Ganz einfach. Ja, also ganz ehrlich, ich kenne Trainer von früher, die haben damals 100 Mark die Stunde genommen und hatten als Bedingung, dass der Schüler 6 neue Dunlop-Bälle mitbringt. Ich nenne mal keine Namen, aber da wurden in Hamburg einige Profis auch trainiert von dem, weil das wert war. Und die Leute sind, ja, die sind zu ihm hingegangen, wie zu einem Guru und haben dann da jede Woche 6 neue Dunlop-Bälle mitgebracht und ein 100er, zack, abgedrückt für eine Einzelstunde und ja, haben dadurch eben, haben das investiert, weil sie halt unglaublich viel gelernt haben, weil Tennis eine unglaublich komplexe Sportart ist und ohne Training und ohne Trainer sehr schwer zu erlernen ist.
Ja, es Christoph, geht, aber es ist schwer.
Christoph, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, die Botschaft ist klar rübergekommen von uns beiden. Das ist ein ganz spannendes Projekt. Mal gucken, vielleicht melden sich ja sogar Leute bei dir. Bei LinkedIn sind wir beide in Kontakt. Den Link kann ich ja auch ganz einfach in die Shownotes packen. Da, ne, Christoph Wieser bei LinkedIn. Und wer das alles nicht hinbekommt, der kann mich auch kontaktieren und sagen, ey, das ist ja spannend gewesen, dann mache ich gerne ein Intro. Wieso, weshalb, warum auch immer. Das dann für euch sinnvoll ist. Sicherlich musst du da mit deiner Zeit auch gut haushalten, aber keine Sorge, da werden jetzt nicht 400 Leute sich morgen melden. Aber ich weiß ja, dass dieser Podcast auch gehört wird. Ich hoffe, dass es eine gute Inspiration ist für alle, die den Tennissport lieben, für alle, die damit zu tun haben, für Schüler, für Kinder, für Leute, die Vereinsfunktionär sind, für die, die sich ehrenamtlich engagieren, für die, die damit Geld verdienen möchten. Auch das muss man ja verstehen. Es gibt Menschen, die leben dann davon, die wollen sich was aufbauen, die wollen irgendwann vielleicht sich auch eine Eigentumswohnung anschaffen oder und eine Familie gründen. Und ja, ich unterstütze natürlich alles, was dann das Ansehen des Tennistrainerberufes fördert. Und ja, kann nur eben hoffen, dass du da erfolgreich bist, dass die Halle dann irgendwann steht. Auch da wird es sicherlich Problemchen geben, wie bei jedem Bau. Wenn man sein Zimmer renoviert zu Hause, auch da gibt es Probleme, das kennen wir. Also da malt irgendeiner die Steckdosen mit an und es soll nicht sein. Also insofern, es wird aber irgendwann alles stehen, bin ich mir ganz sicher, weil du eben die Ärmel hochgekrempelt hast, weil du eben Tennisunternehmer bist und weil du da anpackst und weil du eine Lösung schaffst für eine Region. Und ja, ich kann nur hoffen, dass denn da eben auch viele gute Spieler bei herumkommen, noch ganz nebenbei, und du dann eben sagst, ja, ich bin stolz auf das, was ich geschaffen habe in den nächsten 10, 20 Jahren.
Ich hoffe es auch, aber in meinen Augen müssen nicht die Leistungsspieler dabei rumkommen, wenn mal einer in den Leistungssport gehen will, ist es schön, aber eigentlich wollen wir die breite Masse erreichen und das ist mir das Allerwichtigste, dass die Kids und Jugendlichen auch Bock haben, Tennis zu spielen, auch mal selber anfangen, untereinander wieder zu spielen. Und wenn wir das schaffen, den Schwung da die nächsten Jahre mitzunehmen, glaube ich, haben wir da für die Region was Einzigartiges geschaffen und halt vielleicht auch einfach ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, was andere dann kopieren können. Ich bin da offen für Kommunikation oder wenn einmal jemand anders sagt, ich habe da noch einen Tipp für dich oder lass mal austauschen, sehr gerne. Ich habe da richtig, richtig Lust drauf, im Tennissport einfach was zu bewegen, weil es halt ja meine Leidenschaft ist und deine ja wahrscheinlich auch. Und oh ja, ich glaube, da können wir da kann man einiges machen, wenn man den Mut hat und auch die Begeisterung dafür mitbringt, da mal auch die Ärmel hochzukrempeln und Gas zu geben.
Und vergiss nie den Slice. Ich vermisse so sehr die Spieler. Viele haben es verlernt, den Slice zu spielen. Ich spiele jetzt gerade so ein Altherren-Senioren-Turnier hier in Hamburg. Nachher die nächste Runde. Und auf dem Nachbarplatz hat einer gespielt. Nummer 1 aus Deutschland, Herrn 55, mit einem wunderschönen Slice, der einen halben Meter vor der Grundlinie einschlägt. Also Leute, hört auf, immer nur Cross zu ballern. Slice is nice.
Definitiv.
Mein großer Wunsch. Also, alles Gute und bis bald, Christoph. Ciao.
Danke dir auch. Ciao, ciao.
You cannot be serious!
Hört die anderen spannenden Folgen von Doublette 76 mit Patrick Kühn, Klaus Hofses, Ricky Osterthun, Maike Babel, Carlo Trenhardt, Tore Meinecke, Udo Riglewski, Dr. Johannes Wimmer, Felix Hutt, Markus Söcke, Tobi Kamke und vielen, vielen anderen. Und natürlich von Chris von Revolverheld, dem wir das tolle Intro zu verdanken haben. Viel Spaß beim Hören der alten Folgen.